Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Ja, einen herzlichen Gruß und willkommen hier bei der 99. Ausgabe der Linux Lounge. Kurz vor der 100. fange ich jetzt mal an, immer die Nummern anzusagen, was sehr pünktlich ist.
Und ein Countdown.
Ja, nächste Sendung ist die 100. Voll früh.
Genau. Ja. Da werden wir ein großes Special haben. Sollen wir jetzt schon was? Also können wir am Ende der Sendung erzählen. Genau.
Oder so.
Wenn überhaupt. Okay.
Gut. Wir werden dann noch eine, diesmal noch eine etwas normalere Sendung haben. Also das Übliche halt so mit News und so. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen direkt los.
Neues aus dem Repo.
Und da haben wir als erstes, was ich, also das Tool an sich werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber das, was hinten rauskommt, ist immer unfassbar gut. Und zwar Blender ist in der Version 2.67 rausgekommen. Und eins der coolsten oder eins der größten Features ist eine neue Rendering-Methode, mit denen man einen Comic-Stil erreichen kann. Da gibt es ein Beispiel, wo sie halt so ein Haifisch?
Ja, so ein Sägeblattteil, keine Ahnung,
genau, wie die sowas halt. Ja. In so Freihandstil animiert haben. Und das ist schon ziemlich schick. Also ich meine, also es gab ja schon so Animationsserien wie Big Bug Bunny oder so, die halt mit Blender schon gemacht waren, aber das hatte halt immer noch so einen realistischen Touch, finde ich. Also bin mal gespannt, was jetzt da rauskommt.
Genau, was sie noch hier als Beispielfoto haben, ist ein Blueprint. Also eine Aufnahme von einem entweder richtigen Flugzeug oder Modellflugzeug ist ja erstmal egal, aber dann eben von mehreren Seiten und es sieht wirklich aus, als hätte das einer eben auf so ein typisches blaues Blatt gesetzt, um daraus dann später was zu bauen. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
Hm. Ja. Sehr schön. Sonst gab es noch eine weitere interessante Sache und zwar das sogenannte 3D-Printing-Toolbox, die dazu da ist, Objekte, also das möglichst zu optimieren, Objekte für 3D-Drucker zu optimieren und irgendwie so, sicherzustellen, dass ein Objekt voll gefüllt ist und dass es so Stützen hat und solche Geschichten, was halt wichtig ist, wenn man das dann mit einem 3D-Drucker ausdruckt. Schon ziemlich cool. Und dazu soll es dann noch eine Trainings-DVD geben, die diese Tools vorstellen. Die gibt es dann halt irgendwann zu kaufen oder halt für einen als kostenpflichtigen Download. Interessante Idee eigentlich. Also das, keine Ahnung, sie wollen da wohl ein bisschen Geld verdienen.
Das bedeutet, ja gut, klar, kann man ja auch verstehen. Ich meine, so ein ausgebautes Tool, das findet man sonst eigentlich nur im proprietären Bereich. Aber da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal thematisch zu. Was Blender auch noch angeht, dadurch, dass ja sehr, sehr viele 3D-Animationen mit Blender auch gemacht worden sind, das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, das wirklich kleine Cartoons zu bauen. Ich weiß nicht, der zum Beispiel Simpsons, der Film, ja, das waren auch alles 3D-Modelle, die sahen aber dann wenigstens zumindest teilweise so aus, als wären sie gezeichnet worden. Die wurden ja dann dementsprechend gerendert und das heißt, dass das dann mit Blender auch möglich ist. Da freue ich mich dann auch drauf, mal eine neue Art von Blender-Film zu sehen.
Spannend. Es gibt ziemlich viele Neuerungen, aber da will ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen. Würde ich mal das bei Blender belassen. Ziemlich cool eigentlich. Gut, dann haben wir jetzt noch das, was früher Synarch hieß, heißt jetzt Antergos, ist jetzt irgendwie offiziell auch draußen. Sie haben sich halt, also das hatten wir irgendwie auch mal besprochen, dass Arch Cinnamon es gab Probleme im Arch Repo, es hatten wir ja schon mal mit das Cinnamon also halt die veraltete GNOME-Pakete benutzt und deshalb im Arch-Repo Probleme macht. Aktuell ist das ja quasi gelöst, weil jetzt die neue Cinnamon-Version raus ist und die halt auch die neuesten GNOME-Pakete benutzt. Aber mal gucken, wie das dann in Zukunft sein wird. Jedenfalls, Antergos benutzt jetzt die GNOME Shell statt Cinnamon, ist aber sonst voll kompatibel zum Rest von Arch und so. Und ja, die lassen sich da nicht abschrecken und irgendwie machen halt anders weiter.
Ich habe ja gestern meinen Arch neu aufgesetzt, noch kurz vorm Interview, so ungefähr, weil das einfach, weiß ich nicht, warum auch immer, hatte ich auf einmal eine Kernel-Panic, meine erste überhaupt, aber nun gut. Und ich wollte eigentlich sowieso wieder einen Arch benutzen, auf jeden Fall. Aber ich hatte ja eigentlich darauf spekuliert, dass das eben SynArch das irgendwie großartig ankündigt. Ja, wir heißen jetzt Antergos oder wie auch immer. Und dass es ausgerechnet gestern dann veröffentlicht worden ist und ich dann schon halt mit der Installation und so weiter fertig war, das ist natürlich schade, weil ich nutze ja sowieso standardmäßig die GNOME Shell und dann hätte ich natürlich auch Antergos mal installieren können und hätte gleich mal sagen können, wie es läuft, ob es gut ist, ob nicht und ob irgendwas fehlt oder wie. Das wäre natürlich klasse gewesen, aber naja, hat nicht sollen sein.
Naja, jetzt hast du ja nicht so viel gemacht, oder? Jetzt kannst du es eigentlich relativ leicht wieder über installieren.
Ja, die Frage ist nur, ob sich das jetzt lohnt. Ich meine, jetzt habe ich ja minimalistisch wenig Programme, also nur die Programme, die ich wirklich brauche. Ja, kein Empathy, kein Cheese und wie sie nicht alle heißen. Und wer weiß, ob die dann mit installiert werden würden bei Antergos. Aber ich glaube, Antergos werde ich mir einfach mal in einer Shell, in einer Virtualisierungssoftware mal installieren und ausprobieren. Einfach mal testweise.
Mhm. Schick. Gut, dann willst du noch über OpenBSD reden? Okay.
Ja, ich meine, wir reden so oft über Linux, da sollte BSD auch mal ein bisschen Platz bekommen. Vor allem die Versionen, zumindest kommt mir das so vor, sind ja relativ, ist so ein bisschen wie Debian. Ja, man wartet so 2 Jahre drauf, bis was Neues passiert, so ungefähr. Nicht ganz so lange, aber in dem Fall jetzt schon etwas länger. OpenBSD 5.3 ist veröffentlicht worden. Im Allgemeinen gibt es vor allem Verbesserungen am Dateisystem, im Allgemeinen an der Geschwindigkeit und dass es geringere Latenzen gibt, das Abrufen von Programmen und so weiter angeht. Zahlreiche Treiber, wie man das eben so kennt. Und Make, also wer jetzt was kompilieren möchte, Make ist schneller geworden, da haben sie ein paar Verbesserungen gemacht. Was eben bei BSD gang und gäbe ist, wir basieren immer schön auf alter Software, weil die ist sicher. Haben sie ja auch recht, ja? OpenBSD oder im Allgemeinen BSD hat ja den Anspruch, sicher ist sicher, auch wenn es alt ist. Und zum Beispiel haben sie dann als Desktop-Sachen im Repo die alte Version GNOME 3.6.2, ja, aber ohne GNOME Shell, sondern nur den Ausweichmodus, KDE 3.5, X-Face 4.10, Firefox 3.6.2.8 und 18. Also, ja.
3.6?
Ja, der anscheinend.
Wie alt?
Uralt. Der ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt, 4 Jahre alt vielleicht.
Eieiei.
Also, das ist schon heftig, ja. Ab 4 kamen ja die neuen Versionsnummern, ja, das könnte gut 3 Jahre sein. Thunderbird 17, da sind sie fast noch aktuell, so ungefähr. Chromium 24 und noch ganz, ganz viele andere. LibreOffice sind sie steht noch nicht mal dran, aber LibreOffice ist auf jeden Fall drin, das ist schon mal schön. Und was ich auch noch nicht wusste, OpenBSD hat zu jeder Version einen eigenen Song. Und dann könnt ihr auf der Website von OpenBSD einfach euch den Song runterladen. Und dann werden dort immer die Themen dann aufgegriffen oder die Features aufgegriffen, die dann eben in der neuen BSD-Version besonders sind.
Bin dran gescheitert, die Lizenz dafür zu finden, deshalb habe ich es irgendwie nie erwähnt. Aber ja. Gut. Dann würde ich mal OpenBSD beiseite lassen und direkt zum OpenStreetMap Editor gehen.
Genau, von Open zu Open. OpenStreetMap hat einen neuen Editor, der nennt sich ID. Der ist basierend auf HTML5 und einem ganzen anderen Kram, JavaScript, alles super. Ist jetzt auch auf GitHub veröffentlicht worden, ist also vollends Open Source, auf einer sehr, sehr freien Lizenz, die ich jetzt gerade nicht rausgesucht habe, aber sie haben es zumindest so bemerkt in der Ankündigung in ihrem Blog. Du hast du nicht früher auch gemappt und getrackt und weißt du, wie der Editor vorher war? Das war doch ein Java-Editor, oder?
Also es gab diverse Editoren da im Webinterface, weiß gar nicht, was da war. Es gab auf jeden Fall einen Desktop-Client in Java oder gibt noch. Okay.
Ja, also soweit ich noch informiert bin, gab es eben auch so ein Java-Plugin, also Plugin-mäßiges Editor-Teil. Das war halt sehr alt und sehr, sehr langsam auch und eben damit auch ein Sicherheitsproblem jetzt, solange es bei Java immer solche, diese über die Plugins immer irgendwelche Probleme gab. Ja, die Java-Plugins werden kaum noch benutzt und deswegen sollte man da, hat sich dann OpenStreetMap gesagt, ach komm, dann machen wir gleich einen ganz neuen und unterstützen den dann direkt bei uns.
Also, soweit ich mich erinnere, war der vorige Web-Editor ziemlich übel.
Ja gut, ich habe jetzt mal reingeguckt gerade kurz. Ich habe extra mir einen Account bei OpenStreetMap gemacht und das sah schon sehr einfach aus. Also erstmal ein bisschen unübersichtlich, aber die haben extra für Leute, die gerade erst anfangen und nicht wissen, wie es funktioniert, haben die extra so eine Einführung. Das ist noch ein bisschen laggy, aber ich glaube, in Zukunft wird das deutlich besser.
Sehr schön. Also vor allem, ja, HTML5 ist immer gut.
Ja.
Okay. Sonst noch was?
Nö, also aus dem Repo erstmal nichts.
Sehr gut.
Newsflash.
Ja, ich glaube, ich überlasse dir jetzt gleich wieder das Wort, so ganz frecherweise.
Ist schon in Ordnung, ich kann damit leben. Wir machen von neuen Features, machen wir weiter mit ein paar kritischen Sicherheitslücken. In dem Fall Nginx. Hätte man sich jetzt auch nicht unbedingt vorstellen können, weil Nginx ist eigentlich so ein, ja, doch sehr, also man hört ja immer von irgendwelchen Apache Zero Exploits und irgendwelchen anderen verwundbaren Sicherheitslücken in Apache. Aber bei Nginx hört man das eher selten. Trotzdem ist es diesmal passiert und zwar sogar in einer Stable-Version. Also, wenn ihr eine Nginx 1.4er oder alle Development-Versionen seit 1.3.9 habt, 1.3.9 oder 1.4, dann solltet ihr auf jeden Fall überlegen, ob ihr nicht mal updatet, aus Sicherheitsgründen, weil es möglich ist, Code einzuschmuggeln, diesen auszuführen und somit dann eben einen kompletten Webserver lahmzulegen und auch Daten also rauszuziehen. Da das Projekt natürlich Open Source ist, ist der Exploit, soweit ich das jetzt gesehen habe, schon da und schon implementiert. Ihr braucht eigentlich nur noch updaten. Alle, die noch auf älteren Nginx-Versionen basieren, zum Beispiel die 1.2er und alle, die danach folgen, ne, 1.2x, die haben das Problem nicht. Da gibt es diesen Bug einfach nicht.
Ja, wie kritisch ist denn das? Also es ist wirklich so...
ich meine, wenn man Code einschmuggeln kann.
Ja,
Nicht
gut. Also ja, aber es passiert immer. Ich hatte letztens, glaube ich, auch nochmal von einer anderen Lücke gehört, die Apache Nginx und Light HTTP attackiert hat. Das ist schon ein Angriffsziel, die Webserver.
Genau, am besten gar keinen benutzen. Oder nur Node.js.
Oh, da gibt es, glaube ich, auch so einige Probleme.
Ja, deswegen. Aber ne, wenn du jetzt gesagt hast, ne, LightTTP, Nginx und Apache, das sind jetzt die einzigen, die mir jetzt so prompt einfallen würden als Webserver. Oh, dann halt Node.js. Obwohl die auch absolut nicht stable sind. Aber gut.
Okay. Dann habe ich noch eine News. Das ist ja mal wieder was von Canonical, und zwar planen die, ein neues Paketformat einzuführen für Ubuntu. Es ist jetzt nicht ganz so krass, dass sie apt- oder Debian-Pakete ersetzen wollen, sondern sie wollen halt ein standardisiertes Format haben, soweit ich weiß, halt plattformübergreifend, sodass Apps, also wirklich so irgendwie so Apps, auf verschiedenen Plattformen deployed werden können. Die dürfen halt auch keine Abhängigkeiten zu anderen Paketen haben, sondern dürfen nur irgendwie das Ubuntu SDK benutzen, was halt aktuell, das gibt's Nur für die mobilen Varianten von Ubuntu, also noch nicht für das Desktop-System. Und ja, also es geht halt wirklich darum, irgendwie so losgekoppelte Apps auf den verschiedenen Systemen zu deployen, was macht teilweise auch Sinn. Die GNOME hat das ja auch irgendwie immer angeleiert.
Ja, obwohl ich glaube, ich es sinnvoller fänden würde, wenn die sich einfach mal zusammentun würden. Ich meine, GNOME hat ja, glaube ich, da sogar ein bisschen weiter gedacht. Ubuntu bzw. Canonical denkt ja da eher, sagen wir mal, an ihre Plattform. Ob es jetzt Ubuntu ist oder eben jetzt hier die Ubuntu OS-Sachen, die jetzt bald auf den mobilen Geräten laufen.
Ja, obwohl, also GNOME ist halt echt nicht, glaube ich, die machen ja nur JavaScript und so. Das ist vielleicht für Ubuntu da nicht ausreichend. Auf den mobilen Plattformen kannst du, glaube ich, auch, oder was war da die primäre Programmiersprache nochmal? Also ich glaube, JavaScript ging auch, aber halt irgendwie dann so eher irgendwie C++ oder so. Jedenfalls.
Ja, C++ und was war denn das noch? Ich glaube, C#. Na gut, egal. Aber auf jeden Fall alles auf Basis mit Qt.
Ja, aber wir haben ja auch echt gesehen, dass Canonical sich da nicht so sehr reinreden lässt. Von daher.
Im Allgemeinen nicht, aber ja. Gut, die GNOME-Entwickler eigentlich ja auch nicht. Also seit der GNOME-Shell zumindest nicht.
Naja, also GNOME ist immer noch relativ offen.
Insgesamt. Im Gegensatz zu Canonical auf jeden Fall. Ja, sie haben nicht den Aspekt, dass sie irgendwie kommerziell arbeiten müssten oder am Ende des Tages irgendwelche schwarzen Zahlen schreiben müssten.
Ja, ja. Non-Profit.
Genau, da kommen wir dann eben zum nächsten Thema, wenn das in Ordnung ist. Und zwar gibt es wieder eine Studie, die ist wieder von dem amerikanischen, von der Home Security, genau, Homeland Security, durchgeführt worden, wenn ich das richtig beobachtet habe, aus den USA. Und zwar der Vergleich zwischen Open Source und proprietärer Software, inwieweit da irgendwelche Bugs oder irgendwelche Fehler versteckt sind. Und man hat 120 Open Source Projekte unter die Lupe genommen und 190 verschiedene proprietäre Projekte. Und dann haben die das durch ihre Kisten laufen lassen, also die von Homeland Security haben das dann durchlaufen lassen durch ihre Software. Und die haben dann herausgefunden, dass die Propries bis 1 Million Codezeilen mehr Fehler aufweisen als die Open-Source-Projekte. Also alles, was bis 1 Million Codezeilen geht, da kann man eigentlich von ausgehen, da kann man dann eher auf die Open-Source-Software bauen. Darüber hinaus, also ab 1 Million Codezeilen, geht es dann leider in die entgegengesetzte Richtung. Da sind die proprietären Softwarehersteller im Vorteil, weil es dort weniger Fehler gibt. Der Grund, warum das bei Open-Source-Projekten, die etwas kleiner sind, eben mit weniger Fehlern ausgestattet ist, ganz klar, die guten Entwickler, die dann an solchen Projekten mitarbeiten, die dann eben auch solche Fehler ausräumen können, die streben nach Selbstverwirklichung. Die wollen sich selbst verwirklichen. Das können sie in einem kommerziellen Rahmen eher nicht, weil sie haben irgendwelche Vorgaben. Wir müssen das bis dahin programmiert haben und fertig. Aber Leute, die relativ unabhängig sind, die können das dann und gut sind in ihrem Fach, in ihrem Coding, die können sich dort verwirklichen in solchen Projekten. Und wenn aber diese Projekte unübersichtlich werden, also vielleicht immer mehr Entwickler dazukommen und so weiter, wird es eben schwierig, an dieser Selbstverwirklichung festzuhalten. Und dann wird auch der Code so unübersichtlich, dass ein Open-Source-Projekt und die Entwickler, die dazu gehören, da so ein bisschen vielleicht auch den Überblick verlieren.
Hier im Chat wurde gerade noch angemerkt, dass das ursprünglich erst nur von der Homeland Security durchgeführt wurde und schon seit 1 bis 2 Jahren eine andere Firma macht.
Ah ja, genau. Ja, genau. Curity oder sowas heißt die.
Ja. Ja, ist halt, ich weiß, wo war denn das? Das war irgendwo auf Diaspora. Ich habe aber den Link nicht mehr. Darum, dass der Microsoft-Kernel irgendwie aus, also sie können oder wollen ihn nicht performanter kriegen, weil Performance führt nicht zu mehr Profit, weil irgendwie ihre weil durch ihre Marktstellung sie einfach nicht gezwungen sind, ihren Kernel performanter zu machen. Und irgendwie dadurch, also was halt der Linux-Kernel durchaus kann und dadurch irgendwie besser dasteht.
Also das ist schon irgendwie interessant. Ich meine, eines der größten Kernelemente oder Kerneigenschaften für eine Linux-Distribution auf dem eigenen Rechner ist, es ist schneller. Und deswegen wechseln auch ganz viele Leute, weil sie merken, der Rechner wird zu lahm unter Windows. Und das ist eindeutig ein Marktvorteil, den Linux dann in dem Sinne hat.
Hier, danke an Jungsgaff im Chat für den Link. Das war ein Artikel auf Golem mit dem Titel "Die Fäulnis setzt bereits ein".
Ja, sehr passend, ja. Das tut sie tatsächlich, da kommen wir dann aber gleich noch zu.
Ja, dann würde ich das Thema mal abschließen.
Mhm.
Und ja, jetzt bin ich wieder dran mit DRM, das gute EMI, was die W3C vorgeschlagen hatte. Also das Encrypted Media Extension Ding, mit dem sie DRM in HTML5 einbauen wollen, was ja so durch Google, Microsoft und Netflix gepusht wird. Da gibt es ein paar Neuigkeiten. Also erstmal, sie arbeiten daran, sie haben den ersten Entwurf für die Schnittstelle. Ist halt so der Entwicklungsprozess von solchen Schnittstellen. Aber sie haben sich auch zu der Kritik geäußert, die Kritikfront kommt ja sehr speziell von der FSF und IFF ist, glaube ich, auch dabei. Die FSF führt das Ganze an. Oh, also sie haben so eine Anti-DRM-Kampagne gestartet namens Defective by Design. Genau. Irgendwie auch eine Unterschriftenkampagne gemacht, wo sie irgendwie nicht ganz so viele Stimmen gesammelt haben. Jedenfalls ist der CEO der W3C hat sich geäußert, und ein bisschen erklärt, warum sie das machen. Also es geht hinten halt darum, es wird immer DRM-Content im Internet geben, das wird nicht so schnell weggehen und das Problem, was sie wirklich bekämpfen wollen, ist halt Flash oder Silverlight, also diese proprietären Plugins, die halt nicht auf allen Plattformen verfügbar sind und deshalb wollen, also Zitat, wir wollen keine abgezäunten Bereiche im Internet. Und Silverlight soll es nur noch bis 2021 geben.
Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es früher passiert. Auch wenn es mit irgendwelchen Bundles oder sowas, die Microsoft vertickt, in irgendeiner Weise mit da drin ist. Aber, weiß ich nicht, hatten die nicht vor kurzem Silverlight.net irgendwie runtergefahren? Ich glaube, das wird bis 2021 zumindest im normalen Web wird es verschwinden. Ja, also zumindest wenn HTML5 mit DRM kommt, das ist das Problem. Weil dann können nämlich Amazon und mit Lovefilm und wie sie nie alle heißen, iTunes macht das ja nicht, was haben wir noch? Ja, sagen wir erstmal die können das dann damit machen. Oder Hulu vielleicht auch noch. Ja, die haben dann die Möglichkeit, das dann mit HTML5 und DRM zu machen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich, ne, für so ein offenes Web, für solche offenen Web-Syntax ist es nicht förderlich, wenn da gleich DRM eingebaut ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist ja auch so, dass uns das in Deutschland so wenig zu großen Teilen nicht tangiert, weil es diese Streaming-Dienste einfach nicht gibt. Also es gibt welche, aber also die guten sind nicht hier, leider.
Ja gut, also gut, wir hätten jetzt noch Amazon, ne? Aber da gibt es eben nicht, da ist es eben, also ne, mit Lovefilm, wer es kennt, haben wir MaxDome, dann haben wir Watch Ever, Hulu haben wir eben ja nicht, ne? Das ist eben so das Problem.
Ja, und so die Hälfte nutzt Silverlight und die andere Hälfte Flash.
Genau, ja, und dann können wir es doch auch gleich vergessen, also ungefähr.
Ja. Das Problem ist halt wirklich, Flash geht noch auf Linux, Silverlight nicht.
Richtig. Zumindest nicht Silverlight mit DRM. Silverlight an sich würde ja fast schon funktionieren.
Ja, Moonlight, aber Moonlight wird ja auch nicht mehr weiterentwickelt.
Ach ja. Wie das halt so ist.
Ne, die waren einfach, die Entwickler waren auch wirklich frustriert. Die sind, glaube ich, jetzt wirklich an dieser, wie hieß diese Implementierung von .NET nochmal unter Linux?
Frag mal nicht.
Dings da. Ach. Ich guck's eben nach. Also, ich weiß noch, dass die Firma, also der Typ da, der Moonlight gemacht hat, hat sich irgendwann hier mit seiner Firma abgespalten. Mhm. Und die haben dann halt irgendwann damit aufgehört. Ah, Mono. Mono war es, genau.
Genau. Ja, aber das läuft ja noch. Also, so blöd es klingt, aber das gibt es zum Glück noch. Weil sonst könnte ich nämlich keinen Banshee ausführen.
Also, es hat eigentlich genauso gut eine Berechtigung wie andere Programmiersprachen.
Auch wenn es von Microsoft ist, ja. So, wir wollen mal ein bisschen weitergehen. Und zwar hatten wir gerade angesprochen von wegen Linux und Marktvorteil durch Geschwindigkeit. Simon Phipps ist früherer Open-Source-Vorstand bei Sun. Ist jetzt in irgendeinem Konsortium drin. Und er hat gesagt, jetzt hast du es nochmal eingefügt, Phipps hat es, und Phipps sagt, dass der Linux-Desktop schon der Normalfall ist. Weil es viele Linux-User vielleicht nicht mitbekommen haben, aber die Anwendungen, die man unter Linux findet, sind deutlich besser geworden. Das liegt aber weniger an den Anwendungen selbst, als dass die Anwendungen viel mehr auf dem Web basiert sind. Das heißt, wir haben Google Docs, wir haben, was weiß ich, ja, also ohne Ende Tools, die halt vor allem im Web verfügbar sind. Hier die OwnCloud zum Beispiel. Und genau solche Sachen, oder Evernote. Und genau solche Sachen machen das Ganze halt so plattformunabhängig. Und da die Chromebooks ja zum Beispiel auch auf Linux basieren und jeder Linux-User halt auch auf seine OwnCloud zugreifen kann oder auf Google Docs, keiner mehr an Mac oder Windows gebunden ist, ist es natürlich auf der einen Seite ganz schön. Auf der anderen Seite meint Phipps, aber das würde eben so den Normalfall abgeben, weil wir ja jetzt alles nur noch über das Web machen. Ja? Und weil wir somit dadurch, dass die Chromebooks, meint er zumindest, und die Chromeboxes in Zukunft sehr weite Verbreitung bekommen werden, machen wir nur noch alles übers Web. Und wir haben auch keine Sicherheitsprobleme mehr, weil die Updates ja unten drunter quasi einem untergeschoben werden, ohne dass man es möchte, so ungefähr. Man braucht nichts mehr bestätigen, die Updates sind drin, man hat sein System immer auf dem aktuellsten Stand. Und somit wird dann eben auch so langsam, dadurch, dass eben Chromebooks auf Linux basieren, wird eben so langsam Windows rausgekegelt. Meint er.
Was natürlich dann die ganze Problematik mit der Cloud mit sich bringt, sodass dass du halt keine weniger Kontrolle über deine Infrastruktur hast und so.
So sieht's aus. Außerdem, selbst wenn du dann eine eigene OwnCloud aufgesetzt hast, ist ja alles ganz schön. Aber sie liegen trotzdem bei einem anderen Hoster. Und da liegen dann die Daten. Und wenn der Hoster, weiß ich nicht, ja, wenn der Hoster mal angefragt wird, hier, ja, wir brauchen mal ein paar Informationen über den und den, und die lesen deine OwnCloud aus, ja super, dann war's das. Ja. An einen Rechner ranzukommen, ist schon ein bisschen schwieriger. Ein bisschen. Ja. Und nicht jeder kann es sich erstens leisten und zweitens hat nicht das Know-how dazu, sich selber einen Home-Server ja aufzusetzen und dann von da aus immer die ganze Zeit drauf zuzugreifen. Und das dann später vielleicht auch ans Netz anzuschließen oder so, dass man dann eben von weit entfernt dann seine Feeds von Tiny RSS oder so abrufen kann. Aber dass der Server halt zu Hause liegt, das geht halt nicht. Ja? Das ist halt nicht gängig. Das macht keiner, kaum jemand.
Und das wird, fürchte ich, noch seltener werden.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Ja, aber das ist halt auch eine große Diskussion, die uns nicht so schnell gehen lassen wird.
Richtig, die können wir auch jetzt hier nicht abhandeln. Das würde zu lange dauern.
Ja, Deus Figeni sagt noch im Chat, er hat diverse Programme, also es gibt diverse Programme, die halt einen Webserver aufmachen. Stimmt, aber das Port-Forwarding, um Router einzustellen, ist für viele schon zu viel. Also, das ist halt irgendwie dann auch, es ist halt für die meisten Leute nicht wirklich praktikabel. Leider.
Ja. Da, also deswegen, ich warte ja eigentlich immer noch auf die Freedom Box. Wenn die kommt, ich glaube, dann haben wir einfach eine Möglichkeit, das schnell an die Leute zu bringen. Jeder hat seine eigene Diaspora-Instanz, Friendica-Instanz, was auch immer, hat seinen XMPP direkt aufgesetzt und man klemmt das Ding nur noch dazwischen und los geht's und man ist sicher, man wird dann noch irgendwie, weiß ich nicht, über Tor-Netzwerk geschickt oder sonst irgendwas und dann soll mal einer da an die Daten rankommen. Dezentraler geht's halt nicht. Aber deswegen, die Freedom Box, da steckt im Moment immer noch meine ganze Hoffnung drin, das irgendwie auch an den kleinen Mann zu bringen.
Gut, dann würde ich das Thema auch mal abschließen und noch eine gute News, und zwar Linux auf der ISS, also der Raumstation über uns, die halt Systemadministration ja, weiß nicht, ob die da oben sind. Jedenfalls haben sie jetzt mit der Zeit einige Notebooks von Windows XP auf Debian 6 umgestellt.
Ja.
Und ja, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Sie sagen auch halt, sie brauchen halt was stabil und verlässlich ist und was sie halt selber verändern können. Ja, und das haben sie wahrscheinlich nicht so wirklich mit Windows XP gehabt.
Ich frage mich, warum sie es nicht auf Debian 7, aber nun gut.
Du, es ist ja Debian ist stabil, aber auf der Raumstation brauchst du mehr als Stabilität. Also richtig stabile Sachen brauchst du da.
Ja, das stimmt, ja, klar. Ja, wenn da mal was abkackt. Also ich meine, Windows XP, wirklich? Also, oh, nee. Naja, egal. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn sie es noch weiter benutzt hätten und, weiß ich nicht, in 2-3 Jahren irgendwie mal irgendwelche komplizierten Rechnungen hätten anstellen wollen und dann macht es auf einmal flupp und dann war es das, ja.
Virus nee. Auf der ISS.
Ja, genau. Blue Screen of Death in Space.
Blue Space.
Ja, Blue Space, genau. Ja, auf der ISS sollen Astronauten gestärkt werden, hier auf der Erde sollen Frauen gestärkt werden. Boah, was für eine Überleitung. Und zwar hat unter anderem GNOME, die GNOME Foundation, das Projekt ausgerufen namens Free and Open Source Software Outreach Program for Women Internships. Bedeutet, Teilnehmer, Debian, GNOME, Joomla, KDE, Media Goblin, Mozilla, Perl, OpenMRS, Tor, Twisted, Wikimedia und Wikia bieten Praktikumsstellen an für 3 Monate, und zwar in Vollzeit für Frauen, ausschließlich für Frauen. Und die können dann sogar noch $5,000 mitnehmen. Das ist das Förderprogramm. Und das finde ich doch mal, ja, da hat sich doch Open Source Software mal wieder was Schönes ausgedacht, um Frauen auch hier in den Programmiererbereich reinzulocken. Finde ich eine super Sache. Und $5,000, ja, ich finde, da haben sich die 3 Monate Vollzeitarbeit für meine Verhältnisse schon bezahlt gemacht. Außerdem lernen dann die Frauen, die dann vielleicht neu reinkommen oder so, oder die vielleicht ein bisschen Vorkenntnisse haben, aber sich mit Open Source nicht so auskennen, lernen dann, wie man sich gut in ein Open Source Projekt integriert oder wie gute Open Source Projekte funktionieren, wie das abläuft. Ich meine, Debian und GNOME sind die besten Beispiele, zusammen mit KDE, Mozilla sowieso, ja. Mozilla hat eine wahnsinnige PR-Strategie aufgefahren mit Firefox OS zum Beispiel. Die Wikimedia Foundation mit Wikipedia, da kann man auch nichts anderes sagen. Ne, die müssen sich alle irgendwie kontrollieren, und wenn die neuen Mitarbeiterinnen dann mal einen Einblick bekommen, vielleicht wollen die das dann auch irgendwo, wenn sie sich vielleicht auch mal selbstständig machen, auch bei sich irgendwie einführen und sehen dann vielleicht auch die Vorteile an Open-Source-Software.
Oder halt wirklich mit dran arbeiten, was wir eigentlich echt brauchen.
Ja. Eindeutig. Finde ich super.
Ja, ja, gut. Sehr, sehr schönes Projekt.
Ja, noch ein schönes Projekt ist Clyde. Clyde ist ist ein Projekt von drei KDE-Entwicklern. Und KLD ist die Abkürzung für KLD Desktop Environment. Mit KLD soll KDE auf ein minimales runtergeschrumpft werden. Also es werden die Pakete, die sonst immer so verfügbar sind für KDE und die auch in Abhängigkeiten immer rumsitzen, die sollen noch kleiner aufgespaltet werden. Das heißt, man installiert, wenn man einfach nur KDE installiert, im Kern, mit der Oberfläche, ohne irgendwelchen Schnickstack, soll man ein sehr, sehr kleines System installieren. Das heißt, der Download ist nicht mehr so lang und man hat nicht irgendwelche Komponenten drin, die man nicht braucht, wie Nepomuk oder Akonadi. Und genau um diese beiden geht es vor allem, die dann irgendwann rauszuwerfen. Und dass man eben noch mehr optionale Möglichkeiten bietet. Und das dafür ist KDE ja bekannt. Ja, zu sagen, hier, wir bieten dir jetzt noch ein Modul an und noch ein Modul und kannst alles dazu packen. Und das soll jetzt noch weiter ausgebaut werden, noch mehr verringert werden, sodass die Abhängigkeiten der Pakete, der Grundinstallation von KDE sehr, sehr wenige Pakete beinhalten. Außerdem sollen dann solche Sachen wie Attica nicht rausgeworfen werden, aber zumindest davon abgetrennt werden. Und solche Sachen wie Fensterdekoration und Styles und so. Das sind also Dinge, die man wirklich nicht unbedingt braucht. Einfach so, dass es schlank und gut läuft. Und ja, mal schauen, wie das da in Zukunft aussieht.
Okay. Okay, mal wieder mehr KDE.
Ja. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann zwar mit dem Desktop an sich nicht großartig was anfangen, das ist einfach nicht mein Stil zu arbeiten, aber das, was sie tun, zumindest im Moment, scheint mir KDE doch auf einer bisschen besseren Seite zu sein als GNOME. Ne? Aber ja, gut. Sonst haben wir noch was Kleines Open Source-mäßiges aus dem Newsflash. Das ist der letzte Beitrag und zwar: Adobe Fireworks wird eingestellt. Gut, ist erstmal jetzt nichts Großartiges. Fireworks war ein kleines Grafikprogramm, das neben Photoshop und dem anderen, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß, müssen wir gleich mal nachgucken, neben zwei großen, Moment, wo haben wir es, Fireworks, Adobe, da, Illustrator, genau, Photoshop und Illustrator sind die beiden großen Softwareprojekte, bei denen es um Grafik geht von Adobe, und Fireworks war eins dazwischen, so ungefähr, und das hat aber bei einigen Webentwicklern trotzdem immer noch seinen Einsatz gefunden und wurde jetzt eingestellt. Ja, was macht man da als Open Source Fanatiker? Genau, man sagt einfach Adobe auf den Kopf zu, wir machen eine Petition und wenn wir genug Leute finden, dann schicken wir euch die Petition und dann müsst ihr Fireworks open sourcen. Ob das was bringt, weiß man nicht. Wer sich dafür interessiert, kann sich dann später in den Shownotes das Ganze mal angucken und am besten mal die Petition unterschreiben. Der Erfolg dieser Petition kann man nicht so ganz genau sagen, weil Adobe ja vor kurzem auch einige Sachen open-sourced hat, zum Beispiel Fonts. Ja, das ist jetzt nichts großartig Tolles, ja, und ist jetzt auch kein Stück Software. Aber Adobe hat sich zumindest mit dem Begriff Open Source schon mal beschäftigt und vielleicht sehen sie da durchaus einen Erfolg drin. Und Möglichkeit für uns, wenn das Ding Open Source wird, unter Linux. Fireworks unter Linux. Und ja, warum nicht? Wäre doch schön.
Sie haben, also hatten wir letzte Woche, dass sie diese Font-Rendering-Geschichte da Open Source haben. FreeType? Nee, das war, glaube ich, das Projekt. Das war halt, um so Schriften glatter darstellen zu lassen.
Hier, Blank heißt das, glaube ich.
Oh, ich kann es nachgucken.
Ja, ich kenne noch die Source-Schrift, dann gab es Source Sans und
ja,
Source
hier, CFF, Mono. Ein Rasterizer war es.
Ah, okay.
Genau, also das, die machen da nicht nichts, sagen wir mal so.
Genau, sie wissen, was Open Source ist, sagen wir so, das reicht schon erstmal. Das heißt, sie wissen, worum es geht, wenn Leute zu ihnen ankommen und sagen, hier, Open Source mal bitte kurz mal Fireworks, wenn ihr es schon nicht weiterentwickeln wollt.
Mhm. Gut.
Ja, und dann sollte es jetzt zunächst in die jeweilige Ecke gehen, ja, wo doch die Spieler sind, sein. Ne?
Zockerecke.
Und es gibt mal wieder ein Humble Bundle. Juhu.
Juhu.
Das war aber auch echt viel in letzter Zeit. Also, Ja, aber trotzdem wollte ich das hier nochmal ansprechen, weil es geht um das Double Fine Bundle und Double Fine Productions. Die ist, glaube ich, besteht jetzt zu. Es sind fast alle hier im alten Monkey Island Entwickler bei Double Fine, soweit ich mich erinnere, oder?
Ja, also Tim Schafer ist auf jeden Fall dabei. Der hat das ganze Jahr überhaupt erst ins Leben gerufen, der auch dann Brutal Legend gebaut hat und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Das ist der Einzige, der mir im Kopf geblieben ist bei den Monkey Island Entwickler, warum auch immer.
Ja, aber der ist auch so der Kopf der, ja. Der von Double Fine und so. Jedenfalls im Bundle, leider nicht The Cave, das hätte ich echt cool gefunden, aber es ist halt ziemlich aktuell, das Spiel. Also natürlich, ich glaube, das war deren erstes oder eins der ersten Spiele, Psychonauts, ein sehr cooles 3D-Adventure. Also ich hatte da sehr viel Spaß beim Durchspielen. Dann Stacking, was so mit
das ist witzig.
Diesen russischen Matroschka-Puppen spielt. Also das war, die Story war, glaube ich, also man läuft als kleiner Junge rum und kann sich in größere Figuren so reinstapeln lassen und dann kann man die kontrollieren und irgendwie damit dann so Rätsel lösen und so. Costume Quest hat mir gar nichts gesagt. Also das ist, hört sich interessant an und von Double Fine wird es bestimmt gut sein.
Mhm.
Aber habe keine Ahnung davon. Und Brutal Legend, für jeden Metaler ein Muss, glaube ich.
Das ist mein Spiel. Also ich bin kein großartiger Metal-Fan. Also ich höre mir es gerne mal an und so weiter. Und wenn es guter Metal ist, ist es auch schön. Aber Brutal Legend hatte ich auf der Xbox. Das ist, also allein die Ideen, die da verarbeitet haben, also so typische Kennzeichen, die haben ja auch Sänger eingebaut, zum Beispiel dann jemand von Guns N' Roses, den Kopf von Motorhead und wie sie nicht alle heißen. Es ist, also die alle da rein, Ozzy Osbourne kommt auch drin vor und das macht einfach nur Spaß, da durchzulaufen und das haben sie echt einfach nur gut gemacht. Also für jeden ein Muss, der wirklich ein Metal-Fan ist und sich mit dem Kulturbereich da auch ausgetauscht hat. Also kennt.
Ja, das kam, glaube ich, in der einen Sondersendung mit Fadrian, wo er über Metal geredet hat, auch vor irgendwann.
Ja.
Ja, also Costume Quest ist halt nochmal so ein Adventure, habe ich eben nachgeschaut. Also eins von den, also die machen ja fast nur Adventures, also reiht sich das da sehr gut ein. und das Letzte, also Brutal Legend kriegt man nur, wenn man mehr als den Durchschnitt zahlt. Das sind ziemlich hoch, also der ist ziemlich hoch diesmal, der liegt bei $8. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn man $35 oder mehr zahlt, dann kriegt man, hilft dem Projekt also den ganz neuen Spiel, das Broken Age, auf Kickstarter und kriegt dann halt irgendwie irgendwie ganzen Vorteile von dem Kickstarter-Projekt, was fast einzigartig ist hier, also so, weil du kannst hier durch dieses Bundle kann man endlich mal ein Kickstarter-Projekt aus Deutschland finanzieren, ohne eine Kreditkarte haben zu müssen.
Mhm. Wieso aus Deutschland? Achso, aus Deutschland, von Deutschland
aus. Von Deutschland aus, ja.
Ja,
ja. Das ist ziemlich cool. Also ich werde es mir überlegen. Ich denke, ich werde bis Brutal Legend gehen, eventuell sogar Broken Age, aber $35 sind dann noch etwas viel. Das Spiel wird am Ende wahrscheinlich nicht ganz so viel kosten.
Bei $70 kriegt ihr sogar noch ein T-Shirt dabei.
Wow.
Also wer das auch noch haben möchte, der muss dann halt wirklich dann da mal tief in die Tasche greifen.
Wahnsinn.
Und aber ich kann mir gut vorstellen.
Ja. Es gibt natürlich alle Soundtracks. Ich glaube, da der Brutal Legend Soundtrack ist da wohl das Interessanteste.
Der ist gut. Der ist richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu kommt, ich glaube, dass durch den immensen Erfolg, also man sieht es jetzt schon an den Durchschnittszahlen, Durchschnittspenden, da sieht man es, aber das wird man auch noch in Zukunft sehen.
Ich glaube, dass sich Double Fine dann wirklich dazu entschließen wird, öfters mal mit Humble ein bisschen was anzubauen. Ich glaube, dass The Cave nicht mehr drin ist, liegt einfach daran, dass Double Fine gesagt hat, jetzt ist aber auch mal Schluss. Die müssen auch mal irgendwie mal was richtig kaufen hier, ne? So ungefähr.
Das ist halt relativ neu, das Spiel.
Richtig, deswegen, aber ich meine, hier, du kriegst ja auch, wie heißt es jetzt? Two Lives oder was? Nee, wie heißt es? Broken Age, genau.
Ja.
Kriegst du ja dann auch. Also,
naja, das dafür ist musst ja dann auch schon ziemlich viel zahlen. Das ungewöhnlich stimmt. Viel in einem Bundle.
Das ist richtig. Für einen Humble Bundle ist das schon relativ happig. Aber ich denke, durch die positiven Erfahrungen, die Tim Schafer und Co. damit machen, ja, da wird was auf jeden Fall wieder zurückkommen in Zukunft.
Mhm. Ah, und noch ein interessanter Aspekt. Psychonauts gab es schon auf Linux, aber einige der anderen Spiele noch nicht. Also es gibt jetzt hier auch ein paar Linux-Debüts in dem Bundle.
Ja, Broken, also hier nicht, ja, Broken Age oder so, aber hier Brutal Legend. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mir das tatsächlich nochmal auf Linux runterladen soll, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber Psychonauts, ja, Stacking gab es noch nicht.
Psychonauts, hast du das nicht schon mal gespielt? Ich habe dich doch auf Steam gesehen.
Ja, ich habe es einmal kurz angemacht, aber dann war es irgendwie, weiß ich nicht. Ich hab,
das ist super.
Ja, ich werde es mal tun. Ja, ich war etwas erschrocken durch die grafische Darstellung.
Nö, so. Das fand ich okay. Also das.
Ja, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja. So, Steam. Wir haben mal wieder neue Spiele. Und zwar diesmal.
Ja. Half-Life 2! Ja. Episode 1 und 2.
Das Originale, 1 und 2. Und Lost Coast, was eigentlich nur eine Proof of Concept oder so ist. Also, oder eine Grafik. Damit kannst du dann irgendwie deine Grafikleistung testen und so. Also, ja. Halt, Lost Coast war im originalen Half-Life geplant als Episode, also als Mission quasi, obwohl das nicht so wirklich der passende Begriff ist. Aber sie haben es dann rausgenommen, weil es halt nicht storymäßig passt oder so. Und so ist es halt nochmal möglich, das zu spielen, und es zeigt halt auch so, also es gibt halt Entwicklerkommentare und man sieht halt, wie die halt so Level-Design machen und so. Und ja, genau.
Und wie geil die alle auf die Linux-Portierung wie geil die alle auf die Steambox sind. Weil je mehr Standardspiele auf die Steambox kommen, die Valve anbietet, umso besser. Ja, ich meine, mit Half-Life haben sie ja jetzt eigentlich den großen, also Half-Life 2, haben sie ja den großen Titel schlechthin rausgehauen. Neben Portal 2 vielleicht noch, der noch kommen wird. Und Portal wird doch auch, ist jetzt auch schon in der Beta oder ist jetzt schon raus?
Ich glaube, es ist immer noch in Beta, hat dann mehrere Updates. Ich hatte es noch nicht getestet.
Ja, Left 4 Dead ist ja auch in der Reihe eingegliedert. Das heißt, vielleicht kommt auch irgendwann Left 4 Dead 1 dann nochmal als Portierung. Also es geht voran. Und wie gesagt, Ende des Jahres kann ich mir gut vorstellen, dass die ersten Steamboxen dann über die Ladentheke gehen, im Sinne von, ja, wir haben hier mal eine kleine Steam-Konsole für Weihnachten.
Und dann gibt es wahrscheinlich oder eventuell das komplette Valve-Bundle mit dazu. Boah. Oder sowas.
Ich glaube, dann lohnt sich das für mich nochmal.
Oder Half-Life 3 oder sowas.
Ja, ich glaube, die sind so beschäftigt mit Half-Life 2, also mit den ganzen Portierungen jetzt. Ich glaube, die haben nicht noch irgendwelche Ressourcen für Half-Life 3.
Doch. Wer weiß. Also das sind ja mehrere Abteilungen, würde ich mal meinen.
Vielleicht müssen sie es auch haben, weil sie brauchen, ähnlich wie die Xbox 360 damals mit Halo 3, brauchen die einfach einen Titel, der das Ding pusht bis zum Geht nicht mehr. Und was für ein Titel wäre das jetzt mal, abgesehen von, wie heißt es denn? Also Half-Life 3 wäre es auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Okay. Ja, und dann noch was für die kleinen Civilization-Fans unter euch. Jetzt gibt es Free CIV. Und zwar in HTML5-Browsern. Und zum Ausprobieren und Spielen und Spaß haben und so. Und das ist ja irgendwie witzig.
Also,
einfach nur ein Browser und
Browser-Game. Aber man kann es auch runterladen. Das gibt es im Arch-Repo. Im Community. Mhm. Oder extra sogar. Also Free, ich habe es vorhin installiert und kurz angespielt, aber es ist halt, ohne die Kommando, also die Tasten und Maus und so zu kennen, hat hatte ich irgendwie keine Chance, das wirklich spielen zu können.
Nee, also aber seit 1995 gibt es. Also ist es in Entwicklung.
Ja. Seit 1995.
Damals gab es aber noch kein HTML5.
Richtig. Deswegen gibt es das jetzt auf HTML, auch unter HTML5. Also es ist schon, also es sieht schon sehr alt aus. Also das ist eine sehr, sehr alte Version von Civilization. aber gut, ja. Ja, mhm. Dann letzte Rubrik.
Yep.
Tipps und Tricks.
Genau. Das ist jetzt fast schon ein größeres Thema. Ich will es aber nur kurz anschneiden. Und zwar ein Artikel oder ein Blogpost von einem Kubuntu-Entwickler.
Ja.
Und zwar geht es darum, er trägt den Titel Mir in Kubuntu. Was ja, also das hatten wir glaube ich auch schon mal, oder als wir über Mir geredet haben, also das alternative Wayland als Desktop, X-Ersatz, so gesagt.
Ja.
Und die haben halt echt ein Problem dabei, Kubuntu, weil sie können, also, ja, also ich fasse das mal kurz zusammen. Und zwar, erstmal, sie sind halt in einer echten Zwickmühle. Wayland könnte es ganz gut für Ubuntu, könnte es einen inoffiziellen Port geben und so, aber offiziell, in den offiziellen Repos wahrscheinlich eher nicht. Und sie müssten jetzt Mir benutzen. Das Problem ist halt, das Upstream-KDE-Projekt wird Mir nicht unterstützen. Das haben die schon festgestellt. Und sie müssten halt wirklich selber KDE anpassen, um das mit Mir zum Laufen zu bringen. Sie haben auch irgendwie mal geguckt, so was könnte es denn sein, dass Mir vielleicht besser ist als Wayland, aber sie haben nicht wirklich was gefunden. Das ist schon echt arm. Also sie haben
geguckt, was haben sie nicht gefunden?
Vorteile von Mir gegenüber Wayland. Das Einzige, was sie gefunden haben, war, dass Mir Test-Driven Development benutzt, also so testgetriebene Entwicklung. Heißt also, du schreibst erstmal einen Test und dann implementierst du deine Funktionalität und dadurch gewährleistest du halt dann, dass es halt alles vernünftig funktioniert, was du codest.
Aber Chance, dass das auch in Wayland kommt, ist doch relativ groß, glaube ich, oder?
Nein, das sagt ja nichts über die Qualität letztendlich aus. Du kannst halt auch ohne Test-Driven Development guten Code schreiben.
Oh, ja, gut, okay. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von Mir, ich meine, was basiert derzeit so großartig auf Mir? Ich glaube nur Solos, hier, wie heißt das denn, nicht Solos OS, sondern Selfish OS. Die bauen irgendwie auf Mir auf, wenn ich das so richtig gesehen habe. Aber im Endeffekt, ich glaube, wir sollten uns viel lieber auf Wayland konzentrieren. Mhm. Die kriegen von der Gnome Foundation kriegen die Unterstützung. Ich glaube, die kriegen die überhaupt noch Unterstützung von Ubuntu? Oder machen, nee, die machen ja jetzt demnächst was Eigenes, ne? Zumindest haben sie das so gemeint. Oder haben sie das angeblich rausgefunden für die Ubuntu Phones und so weiter. Genau, sie haben ja vorgegeben, dass Wayland da nicht ausreicht, so ungefähr. Ja, also deswegen, vielleicht sollten wir uns einfach erstmal auf Wayland versteifen und nicht dann noch irgendwie einen noch nebenbei benutzen. Und wenn die Vorteile bei Wayland einfach eher liegen oder vergleichbar das ist, dann Wayland, fertig.
Ja. Also, ja, es ist halt ein längerer Blogpost, den kann man sich vielleicht nochmal durchlesen.
Genau.
Ist aber eher pessimistisch.
Oh. Hier mal ein bisschen Motivation reinbringen. Die sollten mal die Linux-Lounge hören, dann sind sie mal ein bisschen motiviert, so Proprietäre gegen Open-Source-Software und so, das ist ja alles super. So, also drei Tipps noch für den Abschluss, damit wir ja auch gleich fertig werden und pünktlich dann gleich die nächste Sendung starten kann. Und zwar einen alternativen RSS-Reader. Es gibt ja an sich noch TinyTiny-RSS, den kennt ihr ja sicherlich, den ihr bei euch aufsetzen könnt, aber dieser Reader heißt Stringer und hat gefühlt keine Features. Doch, er hat ein paar Features. Grundlegende. Ihr habt einfach eine Seite, könnt entweder alle als gelesen markieren, könnt das auflisten, also könnt wirklich die grundlegenden Sachen. Es gibt keine Einordnung in irgendwelche Ordner und all solche Sachen, das gibt es alles nicht. Alles, was bei TinyRSS dabei ist, gibt es da halt nicht. Aber ist halt ein RSS-Reader, lässt sich gut integrieren, lässt sich wohl auch gut auf dem Smartphone sehen, sieht hübsch aus, ist in Ruby geschrieben.
es steht hier Antisocial RSS Reader. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen darf.
Du hast wahrscheinlich einfach keine sozialen Features drin.
Wieso? Das kann gut sein. So, Kommentare. Achso, dass du das über Twitter oder sowas raushauen kannst, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil es geht ja nur um mich. Ich will die Feeds lesen, vielleicht jemand anderes nicht. Ja, das könnt ihr euch installieren, ist auf GitHub, alles schön Open Source, wie immer. Und jetzt für die Leute, die auf der Arbeit oder im privaten Bereich leider Windows nutzen müssen, ja, die nutzen wahrscheinlich eher PuTTY als Terminal, als SSH-Terminal für den Server zu Hause, für den Server sonst wo, Webserver oder V-Server. Ihr könnt jetzt einfach ein anderes Windows SSH-Terminal benutzen, und zwar MobileXterm. Das ist einfach nur eine Alternative zu PuTTY, ist ein bisschen anderer Aufbau, scheint wohl auch ein bisschen schneller, ein bisschen hübscher zu sein. Ob es genauso läuft, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe hier kein Windows mehr. Ja, also ich baue hier nur auf neuer Software auf. Deswegen einfach mal ausprobieren, MobileXterm. Und als allerletztes, wenn ihr viele Fotos macht mit eurem Smartphone und ihr ganz genau wisst, ich will das eigentlich alles an die Wikimedia Foundation bringen, weil die ja dann mit den Fotos irgendwas anfangen können, dann könnt ihr das jetzt. Die neue Wikimedia App unterstützt das. Ihr habt eine extra Wikimedia App, dann macht ihr direkt eure Fotos, stellt die direkt unter CC oder Public Domain und dann werden die hochgeladen und dann seid ihr froh, dass andere Leute das in ihre Beiträge implementieren können auf wikipedia.org. Das war's.
Das ging schnell jetzt.
Ja.
Sonst war es noch irgendwas anzumerken oder so?
Nee, außer dass wir haben uns ja auf Diaspora ein bisschen unterhalten über diesen einen Gnome-Fall, wo es darum ging, dass der Gnome-Terminal dass es da einen Bug-Report gab, so von wegen, hey, ich hätte gerne bei dem Gnome-Terminal 3.8 gerne wieder den Hintergrund transparent, dass dann jemand geantwortet hatte von den Gnome-Entwicklern, nein, machen wir nicht, ja, ohne irgendwelche Begründungen. Das haben wir jetzt erstmal rausgelassen, weil wir eben nicht so ganz genau wissen, ob denn da wirklich jemand gebannt worden ist und auch, dass alles im Allgemeinen nicht so klar ist. Nur, falls jetzt irgendwelche Leute das jetzt gestern in der Diskussion noch mitbekommen haben im Mumble und auf Diaspora, wir wissen's, aber wir haben es jetzt einfach erstmal nicht reingenommen. Ihr wisst, worum es geht und dann, wenn ihr nächstes Mal Themen habt, einfach trotzdem schicken und wir gucken dann, ob wir es reinbringen.
Und Ankündigung, nächste Sendung.
Ja, ist gleich, ne? Electrified oder Machtdose?
Nee, also Machtdose kommt gleich, das werde ich auch gleich streamen, da sage ich gleich noch was zu, aber unsere nächste Sendung, die 100. Ausgabe.
Genau, da wird es jetzt richtig interessant, denn, mach du auch mal was, Lukas.
Oh, Mann.
Was, dann willst du nicht? Ja, dann.
Na doch, also wir werden das zu viert machen insgesamt, also ich, du und Faldian und noch einen speziellen Gast von GNU Funst.
Wahrscheinlich noch mehr als vier. Okay. Also es könnte nämlich sein, dass nämlich nicht nur André von GNU Funst dabei ist, sondern auch Paul und vielleicht sogar der Techniker Erik. Also das heißt, wir sind dann zu sechst im Mumble oder Teamspeak. Also das wird hochinteressant. Und mal gucken. Also ich hoffe, wir kommen da, also ich weiß ja nicht, wie lange wir das dann machen wollen. Wie lange wir die Sendung dann machen wollen, wie lange du da Lust hast zu streamen und.
Das werden wir sehen. Also wir werden auch wahrscheinlich eher weniger reguläres Format machen, sondern so ein bisschen besondere Sachen. Aber das wird sich dann zeigen.
Genau, wir werden einfach mal im Allgemeinen über Distribution sprechen und so. Also das ist alles ganz, ganz locker und super.
Ja, und okay, dann darauf ja, könnt ihr sehr gespannt sein. Und jetzt werde ich
feierlich verkünden. Ja.
Jetzt habe ich natürlich etwas leicht verpeilt, das runterzuladen. Dann. Also gleich wird es die Machtdose geben. Und zwar als durch mich gestreamt diesmal, da Isox ein bisschen wenig Zeit hat und das eigentlich relativ wenig Aufwand ist. Dann würde ich mal sagen, bleibt noch gewogen bis zur Machtdose. Das wird sich demnächst dann einstellen. Ich, Ja, und dann würde ich mich jetzt verabschieden und vielen Dank, Dennis.
Ja, vielen Dank dir, Lukas, fürs Streamen, ja, weil bei dir funktioniert es ja.
Ja,
und, ja und genau, dann bis zur 100. Folge, wird spannend dabei sein. Wer nicht, der hat Pech gehabt. Wir werden wahrscheinlich noch einen Blogbeitrag drüber schreiben, mit der ihr Bescheid wisst und das dann an eure Freunde, Familienmitglieder oder Bekannten weitertragen könnt.
Okay, dann bis in einer Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@theradio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.